Ja, ich darf Sie, ich darf euch auch noch mal alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus wünschen. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere unter uns an dieses schwere Unglück, was im Juli 2000, es ist allerdings jetzt schon 17 Jahre her, auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle passiert ist. Nicht, sie waren alle in Urlaubsstimmung, die Passagiere der Concorde, die Arbeit war getan, die Ferien waren da, die letzten anstrengenden Reisevorbereitungen hatte man auch hinter sich gebracht und nun saß man ganz entspannt in der Maschine. In wenigen Stunden würde man in New York sein und dort wartete bereits der Luxusdampfer, mit dem es dann weitergehen sollte durch die Karibik, durch den Panamakanal, bis hinunter nach Ecuador und wieder zurück. Und dann passierte Folgendes. Als diese Maschine startete, platzte ein Reifen des Fahrwerkes und ein großes Reifenstück flog mit hoher Geschwindigkeit gegen die Flügelunterseite und verursachte außerdem einen Riss im Kerosintank. Und nur wenige Sekunden später zog diese Maschine, diese Concorde, dieses Überschallflugzeug, einen Feuerschweif hinter sich her. Der Pilot wurde noch gewarnt vom Kontrollzentrum aus, aber irgendwie hat das alles nicht mehr geklappt. Die Maschine stürzte ab, sie hebte noch ab, so ungefähr 30, 35 Meter, dann stürzte sie ab. 113 Personen kamen ums Leben und das Ganze spielte sich innerhalb von weniger als 2 Minuten ab. Mehr Lebenszeit hatten die Menschen nicht mehr. Und dann standen sie mit ihrem Leben. Ja, liebe Geschwister, wo standen sie? Und wenn die Bibel recht hat, und davon gehen wir ja sicherlich hoffentlich alle aus, dann standen sie vor Gott. Dann standen sie innerhalb von 2 Minuten vor Gott. Und der Hebräerbrief sagt uns ja, Mensch, es ist ja einmal gesetzt zu sterben und dann das Gericht. Und so ähnlich erging es auch einem Mann in einem Gleichnis, das uns Jesus Christus erzählt hat. Es ist zwar nur eine Beispielsgeschichte, aber ich denke, es ist sehr realistisch, weil es jeden jederzeit treffen kann. Da ist also ein Landwirt, der eine sehr gute, eine sehr reichliche Ernte eingebracht hat, der sich jetzt ganz zufrieden zurücklehnt, der im Grunde genommen nur noch ein einziges Problem hat, wie kann er diese reiche Ernte gut einlagern. Wir würden heute sagen, ein Luxusproblem hatte dieser Mann, dieser Landwirt. Aber sonst macht er sich weiter keine Gedanken. Wie gesagt, er lehnt sich zufrieden zurück, er denkt, dass ihm weiter nichts mehr passieren kann und ahnt gar nicht, wie wenig Zeit er noch hat. Und dann trifft es ihn vollkommen unvorbereitet, denn noch in derselben Nacht stirbt er, in derselben Nacht steht er vor dem lebendigen Gott und er muss eingestehen, ich habe mein Leben total falsch eingesetzt. Ich habe die total falsche Ernte eingefahren. Und dieses Gleichnis kennen wir ja alle zu gut, wiedergegeben im Lukas-Evangelium und Kapitel 12 in den Versen 16 bis 21. Ich denke, dass wir es jetzt nicht mehr vorlesen müssen. Wir haben es ja gerade in dieser Kurzfassung gehört. Es ist uns ja bekannt unter dem Stichwort der reiche Kornbauer. Und das ist sicherlich die entscheidende Frage in diesem Gleichnis. Ja, was kommt aus deinem Leben am Ende heraus? Was ist die Ernte deines Lebens? Und früher, als die Landwirtschaft noch viel ausgeprägter war als heute, hat man sich sicherlich viel eher daran gedacht, nicht wie sehr man von dem lebendigen Gott abhängig war, wie sehr man auf ihn angewiesen war. Und wir kennen ja alle das berühmte Lied von Matthias Claudius, was wir ja gerade gesungen haben, nicht? Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Wachstum und Gedeihen steht aber in des Himmels oder in des Herrn Hand. Und die Propaganda der Kommunisten in der damaligen DDR lautete, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und dann haben die Christen in der DDR dagegen gedichtet, Ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und so ist es ja in der Tat auch passiert. Das war dann die etwas derbere Version dieses berühmten Liedes von Matthias Claudius. Und dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern will uns natürlich daran erinnern, wie sehr wir von dem lebendigen Gott abhängig sind, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind und dass wir vor allen Dingen den Dank nicht vergessen haben für alles, was er uns Gutes getan hat und immer noch Gutes tut. Daran will uns dieses Gleichnis erinnern, weil der Mensch einfach in der Gefahr steht, dass er vieles als selbstverständlich ansieht, was gar nicht so selbstverständlich ist. Und dann will uns dieses Gleichnis natürlich auch noch ganz still daran erinnern, dass wir uns selbst einmal überprüfen, ja, was ist eigentlich die Ernte unseres Lebens? Wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus? Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, was wir im Bild gesprochen säen. Und du kannst säen, was du willst. Da lässt dir Gott freie Hand. Aber du wirst immer das ernten, was du gesät hast. Das musst du dabei bedenken. Und damit kommen wir natürlich zu einer ersten wichtigen Frage, die uns dieses Gleichnis steckt. Wie will ich mein Leben hier auf Erden einsetzen? Wie will ich mein Leben hier auf Erden einsetzen? Und wenn wir uns dieses Gleichnis vor Augen halten, da sagte der Landwirt einmal, ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast jetzt einen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und freu dich oder sei frohen Muts. Und dahinter verbirgt sich ja diese Frage, wofür will ich dieses ein Leben, das ich hier auf Erden nur habe, einsetzen? Und gerade dieser Landwirt ist ja ein Beispiel für eine Haltung, die in jedem Menschen stecken kann. Das Problem war ja bei dem Landwirt nicht, wie er mit der Ernte umgegangen ist, sondern wie er mit seinem Leben umgegangen ist. Und wenn uns Jesus Christus dieses Gleichnis heute Morgen erzählt, dann geht es ihm in erster Linie nicht um unseren Besitz, um unseren Reichtum, unsere Aktien, unser Häuschen und unsere Rente und was weiß ich, um unseren guten Ruf, sondern es geht ihm um den ganzen Menschen. Und deswegen sagt der Jesus Christus in diesem Beispiel, du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und das ist der entscheidende Punkt, deine Seele. Das ist nämlich auch ein Synonym für dein Herz, für dein Leben, ja, für das, was du wirklich ausmachst, nicht für deine Identität, für deine einmalige, einzigartige Existenz. Alles Irdische wird einmal verschwinden. Aber deine Seele bleibt. Und was wird dann? Was wird dann? Und deswegen können wir dieses Gleichnis mit leichter Abwandlung, können wir eigentlich über jeden Menschen erzählen. Über einen Pfarrer, über einen Evangelisten, über einen Manager, über einen Handwerker, über einen Rentner, über einen Sportler oder über eine Hausfrau. Es bleibt die einzig entscheidende Frage, wofür willst du dein Leben hier auf Erden einsetzen? Und hast du es am Ende wirklich richtig eingesetzt? Das ist die entscheidende Frage. Und damit macht uns natürlich Jesus Christus deutlich, dass der Mensch nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder du steckst alles in die vergänglichen Dinge dieser Welt oder in das unvergängliche Leben bei Gott. Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten muss der Mensch sich entscheiden. Es gibt das nicht, mal ein bisschen hier und mal ein bisschen dort. Die Bibel sagt uns da auch ganz klipp und klar, du kannst letztendlich nicht beiden Herren dienen. Du musst dich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden. Und der Landwirt, das sehen wir in diesem Gleichnis, der hat sich ganz klar für die vergänglichen Dinge dieser Welt entschieden. Er verlässt sich ganz auf sich selbst. Und wenn man diesen Text mal da durchliest, es ist ja auffallend, wie oft der Ich sagt. Der ist ja vollkommen mit sich selbst im Gespräch. Der ist ja vollkommen im Selbstgespräch, dieser Landwirt. Nochmals, das kann man nicht oft genug betonen, sein Erfolg, sein Reichtum, also diese reiche Ernte und wie er sie eingelagert hat, war also nicht das Problem. Das Problem war, dass er das, diese reiche Ernte, für seine Sicherheit gehalten hat. Das Problem war, dass er darin seinen Sinn sah, dass er im Grunde genommen darin quasi sein Leben festgemacht hat und den lebendigen Gott vollkommen ausgeblendet hat. Das war letztendlich das Problem. Und wie auch immer du dein Leben im Einzelnen gestaltest, die Ernte deines Lebens entscheidet letztendlich nicht, wie du es eingesetzt hast, in das unvergängliche Leben bei Gott oder eben in diese vergänglichen Dinge der Welt. Und das ist natürlich die Frage heute Morgen an jeden Menschen und natürlich auch die Frage an uns: Worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf setzt du dein Vertrauen, wenn es um die Absicherung deiner Zukunft geht? Setzt du dein Vertrauen, um es jetzt mal im Bild, oder sagen wir so, um es im Bild zu sagen, was ist dein Vorrat für viele Jahre? Und bleiben wir jetzt mal nicht nur bei diesem materiellen Reichtum stehen. Es gibt ja noch viele andere Dinge, worauf wir unser Vertrauen setzen können. Ist es deine Gesundheit? Ist es dein tägliches Joggen? Ist es deine eiserne Selbstdisziplin? Ist es deine Lebensklugheit, deine Lebensweisheit? Ist es deine intakte Familie? Sind es deine gesammelten Erfahrungen? Und. Aber es ist letztlich egal, worauf du dein Vertrauen setzt, wenn du es nicht auf den lebendigen Gott setzt. Und an dieser Stelle sei das mal erwähnt. Manche legen dieses Gleichnis vollkommen falsch aus. Die sagen also, Gott ist ein Spielverderber, der diesem Landwirt den Reichtum nicht gönnt. Gott ist also jemand, der dem Menschen ein kleines irdisches Glück nicht gönnt. Aber liebe Geschwister, das ist ein vollkommen falscher Eindruck. Und wenn wir einmal in die Bibel hineinschauen, dann werden wir feststellen, dass Jesus Christus niemals einen reichen Menschen wegen seines Reichtums abgewiesen hat. Und diese Bibel ist auch in keinerlei Hinsicht ein Handbuch für den Klassenkampf. In keinerlei Hinsicht. Aber die Bibel zeigt uns eben einige Fälle, wie Menschen eben mit dem Reichtum nicht richtig umgehen können. Und es gibt ja auch wirklich gottesfürchtige Menschen in der Bibel, die ja sehr reich waren. Denken wir an Hiob. Denken wir an Abraham, denken wir an Lydia. Es waren alles reiche Menschen. Und selbst die Jünger als Fischer, so kann man es durchaus sagen, waren kleine, selbstständige Unternehmer, die nicht unbedingt zum Proletariat der damaligen Zeit gehörten. Aber wie gesagt, die Bibel zeigt uns eben einige Beispiele auf, nicht, dass Menschen wirklich nicht richtig mit ihrem Geld umgehen können. Und daraus gibt sich jetzt natürlich eine weitere Frage. Es interessiert nicht nur die Frage, wofür will ich mein irdisches Leben, dieses eine Leben, was ich nur habe, wofür will ich es einsetzen? Sondern wenn ich es einsetze, habe ich so eingesetzt, dass ich reich bin in Gott oder dass ich nicht reich bin in Gott. Und das ist ja hier das Problem bei dem Landwirt gewesen, dass er eben nicht reich war in Gott. Jesus Christus sagt es ja in unserem Text. So ergeht es jedem, der Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Wer also die Ernte seines Lebens ohne den Schöpfer macht, steht am Ende mit leeren Händen da, selbst wenn er hier auf Erden sehr erfolgreich gewesen ist. Und wohlgemerkt, ich betone es nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, es ist nicht alles falsch, was dieser Landwirt gemacht hat. Man muss sogar sagen, dass er sehr vernünftig und sehr klug gehandelt hat. Er hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Er hat messerscharf kalkuliert. Er war kein Verschwender. Er hat nichts verderben lassen. Er hat in die Zukunft investiert. Und man muss sogar sagen, er war auch nicht unbedingt ein Sklave seiner Arbeit. Denn das lesen wir ja auch in diesem Gleichnis. Er konnte sich freuen. Er sagte, nun habe Ruhe, Seele, iss und trink und sei frohen Mut. Und auch Menschen, die ihre Ernte ohne den lebendigen Gott einfahren, können ihr Leben oder sagen wir bestimmte Bereiche ihres Lebens durchaus vernünftig und sinnvoll planen. Die können vernünftig mit Geld umgehen. Die können ihre berufliche Karriere solide planen. Die legen Wert auf Anstand und Moral. Die erziehen auch ihre Kinder in dieser Hinsicht und vieles andere mehr. Nur in einem Punkt hat sich dieser Landwirt verrechnet. Er hat ja alles mit einkalkuliert, alles mit einberechnet, nur den lebendigen Gott nicht. Bei seinen ganzen Überlegungen, bei seinen ganzen Gedanken kommt der lebendige Gott überhaupt nicht vor, überhaupt nicht vor. Er hat ihn vollkommen ausgeblendet und das ist die Tragik. Er hat überhaupt nicht bedacht, und das muss man eigentlich über viele, viele Menschen heute sagen, dass es Gott ist, der dem Landwirt das Leben gegeben hat, dass es Gott ist, der ihm die Intelligenz gegeben hat, dass es Gott ist, ja, der ihm den Kopf frei gemacht hat zum Denken, dass es Gott ist, der ihm Hände und Füße gegeben hat zum Arbeiten, dass es Gott ist, der das Getreide reifen ließ. Das hat er alles vollkommen ausgeblendet. Es kommt ja nicht ein einziger Dank über seine Lippen. Geschweige denn, dass bei ihm mal der Gedanke aufkommt, dass Gott ihn liebt, dass Gott sich nach ihm sehnt, dass Gott etwas mit seinem Leben vorhat. Das alles blendet er wirklich aus. Und so muss man sagen, auf den ersten Blick ist dieser Landwirt sehr scharfsinnig, aber auf den zweiten Blick äußerst kurzsichtig. Auf den ersten Blick äußerst rational in dem, was er tut. Und auf dem zweiten Blick muss man sagen, einfach nur naiv. Einfach nur naiv, weil er überhaupt nicht das nahende Ende sieht. Einfach nur naiv. Und das muss man leider auch über viele Menschen heute sagen. Weil sie eben Gott vollkommen ausblenden. Und eben nicht daran denken, dass er derjenige ist, der wirklich alles gibt und alles schenkt. Ja, man hat bei dem Landwirt den Eindruck, der kalkulierte, der plante so, als könne er die Ernte, die reichliche Ernte mit den Scheunen in die Ewigkeit mit hinübernehmen. So hat er geplant und so hat er kalkuliert. Und die Antwort Jesus lautet, du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Noch in dieser Nacht, Landwirt, wird Bilanz gezogen. Noch in dieser Nacht stehst du vor mir. Und was wird dann? Dann muss ich dir sagen, du hast da auf Erden vollkommen umsonst geackert und geplant. Der Reichtum gehört jetzt anderen. Und liebe Geschwister, das ist eine Antwort, die Jesus Christus voller Schmerzen sagt. Ich sage dir nicht einfach so, na ja, mein lieber Landwirt, das hat selbst Schuld, dass du dein Leben gegen die Wand gefahren hast. Nein, er sagt es voller Schmerzen. Er sagt es, ich habe dich doch immer wieder gerufen. Ich habe dich doch immer wieder daran erinnert, dass du mich brauchst. Ich wollte dich doch immer reichlich beschenken. Ich habe dir doch mein Angebot, wie du das, in Anführungsstrichen, das Kapital, das ich dir mit in dein Leben hineingegeben habe, wie du es sicher anlegen kannst, auf deinen Schreibtisch gelegt. Und ich habe dich immer wieder gerufen, wenn dein Gewissen dich geweckt hat. Aber du hast mich immer wieder ignoriert. Du hast immer wieder abgelenkt. Du hast mich nicht mitentscheiden lassen in deinem Leben. Du hast mir, der ich dir alles gegeben habe, du hast mich links liegen lassen, du hast mich ignoriert, du hast mich übergangen. Warum bist du, Landwirt, so blind gewesen für die Zukunft? Warum? Du hast zu mir gesagt, ich habe jetzt Vorrat für viele, viele, viele Jahre. Ich habe dir darauf geantwortet, nein, nicht für viele, viele Jahre, sondern nur noch für diese Nacht. Und diese Nacht und die Nacht, wann der Herr einen Menschen ruft, kennen wir nicht, kennt keiner von uns. Und deswegen sagt Jesus Christus, so ergeht es jedem. So ergeht es jedem, der Schätze sammelt und ist eben nicht reich in Gott. Und damit natürlich die Frage, ja, wie kann ich denn reich werden in Gott? Wie kann ein Mensch reich werden in Gott? Wie kann ein Mensch sein Leben festmachen bei Gott? Wie kann ein Mensch eines Tages bestehen, wenn er vor Gott steht und für sein Leben zur Rechenschaft gezogen wird? Was ist die Lösung des Problems? Und die Antwort ist so schlicht und einfach, dass man förmlich darüber stolpert. Denn sie heißt einfach, reich in Gott, das ist letztendlich die Antwort. Und trotzdem legt Jesus Christus bei der Lösung dieses Problems die Messlatte ziemlich hoch. Er sagt ja nicht zu dem Landwirt und er sagt ja auch nicht zu den Menschen heute, nicht zieh Gott mal ein bisschen mit in dein Leben ein, vergiss ihn nicht, vergiss auch ab und zu das Danken nicht, dann wird irgendwie schon die Sache gut gehen. Nein, sondern Gott sagt klipp und klar, dass wir intensiv mit ihm verbunden sein sollen, dass unser ganzes Leben ihm gehören soll, dass wir zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen leben sollen. So sagt es Jesus Christus. Und er hat das ja einige Verse weiter. Nach diesem Gleichnis hat er das ja so ausgedrückt. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Und dieses trachtet nach dem Reich Gottes hat zwei Aspekte. Einen gegenwärtigen und einen zukünftigen Aspekt. Wenn ich wirklich nach dem Reiche Gottes trachte, dann bin ich nicht mehr allein. Dann kann ich mich auf ihn verlassen. Dann weiß ich, dass er mich in Schwierigkeiten nicht alleine lässt. Dann weiß ich, dass er mein Leben führt. Und dann weiß ich, wie es der Psalm 145 so wunderbar sagt, dass dieser lebendige Gott gnädig, barmherzig, geduldig und voller Güte ist. Das heißt, dass er wohlwollend, dass er mitfühlend, dass er langmütig mit dir umgeht. Und der zukünftige Aspekt ist dann, wenn ich mich wirklich danach ausstrecke, dass mir dann niemand mehr die Ewigkeit bei Gott wegnehmen kann. Aber wie gesagt, wie strecke ich mich nun nach dem Reich Gottes aus? Ich denke, dass Bibelkenner das wissen. Jesus sagte es ja mal in der Bergpredigt. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen. Das Himmelreich gehört ihnen. Und was geistlich arm ist, hat nicht mit geistig arm zu tun, sind also keine Menschen, die einen geringen Intelligenzquotienten haben, sondern geistlich arm. Und ich denke, das ist heute so, dass bei manchen das Problem bei der Wiedergeburt. Geistlich arm bedeutet, dass ich vor dem lebendigen Gott meinen totalen Bankrott erkläre. Dass ich vor Gott stehe und sage, ja, du hast in der Tat recht. Ich habe wirklich nichts in meinen Händen. Ich stehe mit leeren Händen vor dir. Bin dir vieles schuldig geblieben. An Dank, an Anbetung, an Gehorsam, an Dienst und vieles andere mehr. Ich habe dich ignoriert. Ich habe dich mit meiner Gleichgültigkeit habe ich dich vollkommen links liegen lassen. Ja, Herr, ich gebe das zu, dass ich schuldig bin und ich akzeptiere, dass ich deine Vergebung brauche. Das heißt geistlich arm. Diesen totalen Bankrott vor Gott erklären. Und liebe Geschwister, glauben Sie, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, seinen totalen Bankrott zu erklären. Denn der Stolz wehrt sich ungemein dagegen. Aber wenn ich so geistlich arm bin, dann bin ich immer noch nicht geistlich reich in Gott. Dann habe ich mich immer noch nicht vollständig nach dem Reichtum Gottes ausgestreckt. Denn jetzt fehlt noch ein Schritt. Denn jetzt muss ich Die eigentliche Lösung des ganzen Problems muss ich annehmen. Und die eigentliche Lösung des Problems ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Das heißt also, dass ich wirklich die Bezahlung, oder sagen wir so, wenn du die Bezahlung akzeptierst, die Jesus Christus geleistet hat durch seinen Sühnetod am Kreuz von Golgatha für deinen Bankrott, den du gerade erklärt hast, dann bist du wirklich reich in Gott. Dann bist du sein Kind. Dann hast du wirklich das Leben dem Herrn übergeben. Dann führt er dein Leben. Und dann kannst du auch getrost sterben, weil du auf alles vorbereitet bist. Denn dann wirst du eines Tages nicht alleine vor Gott stehen. Das ist ja das Problem. Du wirst eines Tages dann nicht alleine vor Gott stehen, sondern der Herr Jesus Christus wird neben dir stehen. Und dieser Herr wird dann zu seinem Vater sagen, Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten, hat alle Gebote hier auf Erden übertreten, all deine Gebote übertreten, aber es hat sich an mich gehangen. Es hat das geglaubt, was ich für ihn am Kreuz von Golgatha so hart erkämpft habe. Ich starb auch für ihn. Und er gehört auch zu mir. Komm, Vater, lass ihn durch. So wird es dann sein. Und solche Menschen, die können in der Tat also getrost sterben, wenn sie das wissen. Und der Apostel Paulus, der sagt das im 2. Korintherbrief einmal so im Kapitel 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euret Willen. Das heißt also, er hat sich versöhnen, er hat sich verspotten, er hat sich schlagen lassen, er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und dann geht es weiter, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Das heißt, mein Leben für immer bei Gott in Sicherheit bringen. Ja, und der Landwirt, der diese Dimension vollkommen ausgeblendet. Ja, eigentlich wären wir jetzt am Ende mit diesem Gleichnis, eigentlich wäre alles gesagt. Aber ich denke, da ist noch ein entscheidender Punkt. Und das ist dann der letzte Punkt, die letzte Frage. Welche Konsequenzen ziehe ich aus diesem Ganzen? Wenn ich also wieder ganz neu gehört habe, wie wichtig es war, dass mein Leben richtig eingesetzt worden ist. Wenn ich heute Morgen wieder ganz neu gehört habe, wie gnädig, wie barmherzig, wie geduldig, wie voller Güte der lebendige Gott gewesen ist, damals bei meiner Wiedergeburt und natürlich auch immer noch. Und wenn ich heute Morgen wieder ganz neu gehört habe, dass der lebendige Gott trotz meines damaligen Ungehorsams, meiner Ignoranz, meiner Überheblichkeit, er mich so weit gebracht hat, mein Leben richtig einzusetzen, indem er mich zum lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus geführt hat. Und wenn ich jetzt die Menschen sehe in meinem Umfeld, die ihr Leben immer noch falsch einsetzen. Liebe Geschwister, was ist dann? Kann ich dann noch schweigen? Nein, ich muss es weiter sagen, in welcher Form auch immer. Ob nun durch die Bibelstunde, durch einen Gottesdienst, durch ein persönliches Gespräch, durch Traktate, wie auch immer. Ich muss es weiter sagen. Ich muss es weiter sagen, dass Gott so ist, wie er ist, nämlich gnädig, barmherzig, langmütig, voller Güte. Ich muss sagen, dass Gott die Menschen so sieht, wie er sie momentan sieht, dass sie nämlich ihr Leben immer noch falsch eingesetzt haben. Und ich muss sagen, dass Gott in Jesus Christus alles getan hat für den Menschen, damit er sein Leben wirklich richtig einsetzen kann. Und das muss ich weiter sagen. Das muss ich weiter sagen, so wie dieses deutsche Ehepaar. ist auch eine Geschichte, eine wahre Begebenheit, die auch schon viele, viele, viele Jahre zurückliegt. Und dieses deutsche Ehepaar musste eines Tages nach Paris fahren, weil ihr Sohn, der lebte dort, in einen Unfall verwickelt war und jetzt im Krankenhaus in Paris lag. Und während sie also unterwegs sind, erfahren sie, dass ihr Sohn im Krankenhaus gestorben ist. Und diese Eltern waren ganz bewusste Christen. Und der Vater hatte sich vorgenommen, bei der Trauerfeier den verzweifelten Freunden seines Sohnes wirklich einmal zu sagen, wer Jesus Christus ist und warum man sich diesem Jesus Christus anvertrauen soll. Und vor allen Dingen wollte er ihnen auch den Trost mitteilen, den er jetzt in dieser schwierigen Stunde von Jesus Christus bekommen hat. Und als sie in Paris nun angekommen sind, mussten sie noch mit der Metro fahren bis zum Krankenhaus. Jetzt war aber das große Problem, sie konnten keine Eintrittskarten bekommen, weil sie kein französisches Geld hatten. Und die Schranken zur Metro blieben automatisch unten. Was war also zu tun? Sie kamen nicht weiter, bis endlich ein freundlicher Schaffner ihnen zwei Eintrittskarten schenkte und sie dann letztendlich auch in diesem Pariser Krankenhaus ankamen, wo der Leichnam aufbewahrt war. Und dann einige Tage später auf der Trauerfeier, da macht er das wahr, was er vorher zu seiner Frau gesagt hat, dass er das den Menschen weitergeben will. Und dann hielt er diese beiden Eintrittskarten hoch und sagte, meine lieben Freunde, auch für den Eingang in die Welt Gottes gibt es Eintrittskarten. Gibt es Eintrittskarten, die man aber so nicht erwerben kann, die man nicht bezahlen kann, weil man über die entsprechende Währung nicht verfügt. So wie wir keine gültigen Eintrittskarten bekommen konnten, weil wir kein französisches Geld hatten. Aber diese Eintrittskarten, liebe Freunde, diese Eintrittskarten liegen für jeden bereit, der sie geschenkt haben will und der zugibt, dass er sie selbst nicht bezahlen kann. Und diese Eintrittskarten, wenn sie als Geschenk angenommen werden, öffnen wirklich die Tür zum Himmel. Denn auf dieser Eintrittskarte steht ein Name. Da steht nicht drauf Richtung Nordbahnhof, sondern da steht drauf Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Garant dafür, dass die Tür zur Ewigkeit Gottes, dass die Tür zur Welt Gottes offen ist. Und ich bitte euch, liebe Freunde meines Sohnes, wendet euch diesem Herrn Jesus Christus zu. Er ist in der Tat jeden von euch gütig, barmherzig und gnädig und voller Güte, egal was ihr für ein Vorleben habt. Wendet euch diesem Herrn zu, vertraut ihm, übergebt ihm wirklich euer Leben. Und dann wird er schon jetzt hier auf Erden euer Herr sein und er wird euch auch sicher ans Ziel führen, da wo jetzt schon mein Sohn sein darf. Und liebe Geschwister, das ist nur ein Grund, warum wir es weiter sagen sollen, weil wir das Ganze an uns persönlich erlebt haben, diese Wiedergeburt. Alles, was damit zusammenhängt. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, warum wir es weiter sagen sollen. Weil nämlich die Menschen draußen es von sich selbst aus ja gar nicht wissen können. So wie wir es ja auch nicht damals wissen konnten, sondern es musste uns gesagt werden. So wie in dieser etwas humorvollen Geschichte. Da ist also ein Pfleger im Krankenhaus auf der Station, der ist da noch nicht lange beschäftigt. Und am heutigen Tag hat er Geburtstag. Und er verrichtet ganz normal da seinen Dienst. Naja, und er freut sich, dass so der eine Kollege oder die andere Kollegin ihm zum Geburtstag gratulieren. Und er wundert sich allerdings darüber, aber denkt, naja, vielleicht hat sich das eben halt rumgesprochen. Als aber Patienten ihm gratulieren, da wird er doch stutzig. Und als sogar noch Besucher ihn beglückwünschen zu seinem heutigen Tage, da denkt er, dass da doch etwas nicht stimmen kann. Bis er schließlich merkt, als er in der Mittagspause seinen Kittel auszieht, dass die Pflegedienstleistung, so hat er später erfahren, dass die Pflegedienstleistung auf der Rückseite seines Kittels einen Aufkleber aufgeklebt hat, wo drauf stand, ich habe heute Geburtstag, bitte gratulieren. Seht, liebe Geschwister, das ist der Punkt. Es muss gesagt werden. Es muss gesagt werden. Es musste den Patienten, den Besuchern gesagt werden. Dann konnten sie ja reagieren. Dann konnten sie diesem Pfleger gratulieren zu seinem Geburtstag. Und so ist es auch mit den Menschen draußen. Von sich aus können sie das gar nicht wissen, was das alles ist. Sünde und dieses gestörte Verhältnis zu Gott und Wiedergeburt und Buße und Umkehr etc. etc. Das muss diesen Menschen gesagt werden. Und das ist der zweite Grund. Einmal, weil wir es selbst erfahren haben und zum anderen, weil die Menschen es draußen von sich aus nicht wissen können, so wie wir es damals haben auch nicht wissen können. Uns ist es eben auch gesagt worden. Ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Gleichnisses. Nochmal die Frage, was wird die Ernte deines Lebens sein? Was wird die Ernte deines Lebens sein? Was wirst du am Ende deines Lebens wirklich einfahren? Und liebe Geschwister, am Ende zählt wirklich nur das eine, dass du reich bist in dem lebendigen Gott. Und er ist der Einzige, er ist wirklich der Einzige, der dir das schenken kann, nämlich der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und das wünsche ich uns allen. Ich kenne sie alle hier nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier sicherlich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Aber sollte sich wirklich noch jemand hier unter uns befinden, der noch nicht da ist, der noch auf der Suche ist, dann wünsche ich ihm das wirklich von ganzem Herzen, dass er sich diesem lebendigen Herrn anvertraut.